In dieser Geschichte, die wir miteinander anschauen, wo jetzt der Ausschnitt aus der Chosen wird kommen, da begegnet Gott einer Frau bei einem Brunnen. Und ganz ehrlich, Jesus hätte nicht über Samaria gehen müssen. Jesus hätte nicht diese Abkürzung nehmen müssen durch ein Land, in dem Menschen wohnen, die den Juden feindlich gesinnt sind und umgekehrt. Aber er ging. Er ging wegen einer Person und wegen einer ganzen Stadt.
Wir haben gestern das letzte von Salomes Broten gegessen.
Meister, wir müssen in die Stadt und Essen kaufen.
Wir könnten das Gold benutzen, das für uns am Brunnen lag. Das machen wir.
Eine Meile westlich gibt es eine Stadt. Sushar.
Geht ihr nur. Ich warte hier.
Jemand sollte bei dir bleiben. Nur für den Fall.
Ich komme zurecht. Ich bin bei dem Brunnen, wenn ihr zurückkehrt. Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
Ist es so schlimm?
Was?
Du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser? Und eine Frau?
Das tut mir leid. Ich hätte Bitte sagen sollen.
Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
Eine lange Geschichte.
Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, falls das geht.
Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
Ach ja? Was sagst du denn?
Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.
Wirklich?
Und ich gäbe dir lebendiges Wasser.
Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
Eine lange Geschichte.
Aber jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
Das habe ich nicht gesagt.
Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Hm. Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, so lange vertraue ich niemandem.
Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute, zu heiraten.
Was?
Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert.
Hör auf.
Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
Warum tust du das?
Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
Du hast dir die Falsche ausgesucht.
Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
Ich werde von den anderen abgelehnt.
Ich weiß. Aber nicht vom Messias.
Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Herz und Verstand?
Herz und Verstand.
Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
Bald. Nur ums Herz.
Versprichst du das?
Ich verspreche es.
Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
Hey, warte!
Dein Wasser!
Hier liegt noch die Amphore. Hier!
Seht den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe!
Rabbi, wir haben Essen. Was möchtest du?
Ich habe etwas Besseres als Essen.
Von wem hast du das?
Wartet mal. Sie weiß es? Und sie kann es anderen erzählen?
Was Besseres?
Ich lebe davon, dass ich tue, wofür Gott mich hierher geschickt hat. Und sein Werk zu vollenden.
Du hast ihr gesagt, wer du bist?
Mhm.
Also bedeutet das...
Es bedeutet, dass wir ein paar Tage hierbleiben werden. Die Zeit der Aussaat war lang. aber die Felder sind reif zur Ernte.
Also ist es Zeit?
Gehen wir.
Für mich ist diese Filmszene sehr emotional. Ich weiß nicht, was es mit dir gemacht hat. Ich teile dir jetzt wieder einfach eine Farbe aus und du kannst dir in der Zwischenzeit mal ein bisschen überlegen, was das bei dir ausgelöst hat, was du am Film am besten gefunden hast, was dich berührt hat, was es mit dir macht. Und dann kannst du dich nachher in einer Gruppe treffen, die die gleiche Farbe hat wie du. Und kannst kurz, wirklich kurz austauschen darüber, was es mit dir gemacht hat. Du musst nicht, du darfst. Das ist das Privileg, du darfst auch sitzen bleiben, aber ich weiß, es tut einfach gut, wenn wir uns ein bisschen bewegen, wenn wir uns öffnen und wenn wir einander auch hören. Es tut einfach gut. Und ich werde auch dabei sein. Geht darum, eine Minute kurz. Ihr habt einen Flyer überkommen. Hallo. Ihr habt einen Flyer bekommen und da steht eine Frage. Erzählt einander in einer Minute, was euch am Film wichtig wurde, welche Szene für euch wichtig wurde. Und dann gibt es kein richtig und kein falsch. Ihr hört einander einfach zu. Eure Minute ist schon lang um. Ich verzichte heute darauf. Ich habe hinten meine Predigt aufgeschrieben und ich habe den ganzen Text hier abgebildet. Das sind von Vers 7 bis Vers 28 sind das so viele Verse. Aber wisst ihr, diese Filmszene, die nimmt fast jeden Vers auf. Da ist alles wirklich drin. Ich verzichte darauf, dass wir das noch einmal lesen. Diese Filmszene macht sogar noch 2, 3 Sätze mehr. Die Intention sehen, die Jesus da gehabt hat und dieses Gespräch noch ein bisschen vertiefen, das er mit dieser Frau am Jakobsbrunnen gemacht hat. Ich habe uns 4 Gedanken mitgebracht und der erste ist, Gott sieht unseren Schmerz. Er sieht dich, er sieht mich. Das ist das, was diese Frau am Jakobsbrunnen, die hatte ihre Geschichte, so wie du und ich unsere Geschichte haben. Sie hatte Beziehungen und in all diesen Beziehungen, da ist nicht nur Schmerz von ihr, sondern da ist auch Beziehungsschmerz von anderen Menschen. Weil wenn Beziehungen nicht funktionieren und auseinandergehen, dann gibt es immer Schwierigkeiten. Wir alle scheitern in Beziehungen. Wir alle haben immer wieder Probleme in Beziehungen. Und nicht nur zu unserem Partner, sondern auch gegenüber anderen Menschen. Die wurde gemieden, diese Frau, von einem ganzen Dorf. Ich kann mir das nicht im geringsten vorstellen. Danke, Kobi, fürs Sammeln. Ich kann mir dann nicht vorstellen, wie das ist, so gemieden zu sein und zu werden. Menschen zu haben, die um einem herum leben, aber die einem einfach nicht begegnen wollen. Weißt du was? Gott hält dir nichts vor und hält ihr nichts vor. Er weiß um alles. Er sagt dir einfach, was ist. Er schwärzt sie nicht an wie die anderen. Er nimmt sie an. Der Messias lehnt dich nicht ab. Und so geht es auch dir und mir. Gott hält uns nichts vor. Was sieht Gott bei dir, wenn er dein Herz, wenn er deine Gedanken, wenn er dich ganz sieht? Was sieht er bei dir? Welche Schmerzen trägst du mit dir herum, vielleicht schon lange? Was sieht er bei dir? Wo möchte Gott bei dir ansetzen? Welchen Schmerz möchte er lösen? Welche Kette zerbrechen? Welche Gefangenschaft auflösen in Freiheit? Mein zweiter Punkt heißt, Gott sieht und schafft Begegnung durch seinen Geist. Diese Frau, die hatte ein Problem. Sie hatte das Problem damit, am richtigen Ort Gott anzubeten. Weil sie wusste, ja, die Juden haben den Tempel und sie haben ihre Anbetungsstätte, aber wo ist der richtige Ort? Wo ist der Ort, um Gott anzubeten, um Gott zu begegnen? Und Jesus zeigt ihr, dass sie unabhängig vom Ort Gott im Geist und Wahrheit anbeten kann. Sie sagen Herz und Verstand, oder? Herz und Verstand. Herz und Geist, Herz und Verstand. Also selbst wenn Jesus nicht körperlich da ist, können wir Gott da, wo wir sind, anbeten, ihm begegnen, mit ihm reden, auf ihn hören. Und diese Gewissheit hat dir Freude bereitet. Also jetzt mindestens in diesem Film hat es ihr Freude gemacht. So viel Freude, dass sie, das war ein Punkt von den Punkten, die sie überzeugt haben, dass sie gehen. Und sie hat sogar noch mal wiederholt, Herz und Verstand, gell? Herz und Verstand, das ist wahr. Ich kann ab jetzt Gott anbeten. Ich bin nicht mehr ausgeschlossen aus dieser Beziehung. Menschen geht es so, sie sind ausgeschlossen aus dieser Beziehung mit diesem Gott, weil sie schuldig geworden sind. Und jetzt ist der Erlöser da, der alles neu macht und sogar diese Beziehung ermöglicht, Herz und Verstand durch Erlösung, möglich mit Gott zu beten. Jetzt, wie und wo betest du Gott an? Ich weiß, in meinem Leben, da gibt es Orte, da mache ich das besonders gern. Das sind heilige Orte. Ich habe schon mal davon erzählt, von welchem Ort ich da spreche. Das stille Örtchen. Da ist echt ein Rückzugsort von mir. Der tut mir eigentlich gar nicht gut. Wenn ich zu lange sitze, dann werden meine Venen abgeknickt. Hä? Aber ich sitze manchmal da und bete einfach und habe da meine Ruhe. Ich weiß nicht, was dir hilft, Gott anzubeten. Wo dein Ort ist, in der Natur. Ich war in der Natur am Freitag mit meiner lieben Frau und so schön und majestätisch. Oder auch in Kapellen, in Kirchen, Gott anbeten. Es geht nicht um den Ort. Es geht um Herz und Verstand. Wie und wo betest du Gott an? Gibt es einen Ort, wo du dir bewusst bist, Gott sieht mich, Gott sieht dich? Gibt es einen Ort, wo du da, der dir hilft, dass du dir das bewusst wirst? Auf dem WC wird mir bewusst, ja, wir stinken alle. Echt? Alle. Mein dritter Punkt. Gott sieht, spricht an und die gute Nachricht wird erzählt. Gott sieht, spricht an und die gute Nachricht wird erzählt. Jetzt, Jesus kommt zu dieser Frau am Brunnen, um ihr allein zu zeigen, dass Gott ihren Glauben an den Erlöser, den Messias, gesehen hat. Wer den Film schon mal gesehen hat, da gibt es einen, das ist der Schluss von dem, also quasi, von dem ganzen Film, da ist noch eine Vorgeschichte. Die hat eine Verheißung gehabt, dass der Messias kommt. Das kommt ein bisschen auch heraus. Die wusste, dass er kommt und sie hat auf ihn gewartet. Und die Frau wurde von Gott gesehen. Jesus Christus konnte ihr alles sagen, was ihr geschehen war. Und darum ging sie hin und mobilisierte die ganze Stadt. Sie mobilisierte die Menschen, die sie abgelehnt hatten. Weißt du, Erlösung setzt dich so frei, dass es nicht mehr wichtig ist, wie Menschen über dich denken. Und es ist auch nicht wichtig, wie du selbst über dich denkst. Denn niemand ist unwürdig, Gottes Botschaft zu verkündigen. Niemand ist unwürdig dazu, weil Gott uns würdig macht durch Christus. Manchmal, ich habe das ich habe das in meinem Leben, da fühle ich mich nicht würdig, weil ich sehe, wer ich bin, wie ich denke, wie ich handle. Aber gerade diese Frau ist ein Beispiel dafür, die hätte tot sein müssen. 5 Männer hast du gehabt. Ich weiß nicht, ob sie Ehebruch begangen hat. Sie hat sie alle geheiratet, aber sie wurde geschieden und geschieden und geschieden. Ist eigentlich nicht mehr so im jüdischen Recht, nicht mehr so lebenswert, wenn sie aus der Ehe ausgebrochen ist, vielleicht sogar, und er einen Scheidebrief mitgegeben hat. Die wäre schon ein paar Mal vermutlich gesteinigt worden. Genau, umso schlimmer, gell? Ja. Also wer ist denn würdig, von Gott zu sprechen? Gebrochene Menschen, Sünder, Menschen, die auch stinken auf dem WC. Genau die, wir alle. Niemand muss perfekt sein, um auf den Messias hinzuweisen. Und dann habe ich noch einen Punkt. Gott sieht, ein Mensch erzählt davon und andere kommen zu glauben. Es ist nicht berichtet in dem ganzen Bericht über sich, ja, dass Jesus da Menschen geheilt hat. Also vielleicht kannst du mich dann korrigieren, falls das doch der Fall sein sollte. Ich nehme an, er hat es gemacht, gell? Normalerweise ist Jesus immer gekommen und hat sich mit Zeichen und Wundern auch gezeigt. Das kommt mit seinem Geist. Gottes Geist setzt Menschen frei und heilt sie. Das passiert auch. Aber hier ist es nicht der Grund, warum Menschen zum Glauben kommen, sondern sie kommen zum Glauben. Viele glaubten um der Worte der Frau willen. Und dann sind sie Jesus begegnet und er hat mit ihnen gesprochen. Und sie haben gesagt, nun wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist, weil wir mit ihm geredet haben. Wir haben eine Begegnung gehabt mit diesem Jesus Christus. Nun glauben wir. Jetzt haben wir es ein bisschen schwieriger, Christus zu begegnen, weil er nicht mehr leibhaftig da ist. Aber wir haben die Möglichkeit der Vorstellungskraft. Und wir haben die Bibel, die bezeugt hat, wie Christus Menschen begegnet ist. Und in seinem Wort ist die einzige Möglichkeit, mal ganz ehrlich, so auf der Erde, die wir haben, Bibel zu lesen und ihm zu begegnen. Und dann geschehen schon auch Zeichen und Wunder. Wir haben vielleicht Bilder oder Visionen oder Träume oder es gibt das auch, dass Gott uns da begegnen kann oder Gott begegnet uns im Nächsten und wir realisieren, da ist Christus, der jetzt mit mir unterwegs ist. Aber was ist es bei dir? Wo begegnest du Christus, so dass du sagen kannst, das hat mein Leben verändert? Wir können Christus im Geist und in Wahrheit begegnen, weil die Bibel uns lehrt und uns zeigt, die Geschichten von Christus erzählt. Und wir können diese Geschichten einander erzählen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt Gottesdienst feiern, wieder an die Auferstehung, Sonntag feiern. Wir kommen zusammen. Und wenn du dann nichts hast am Schluss von dem, also nicht einen Mehrwert hast, dann gehst du ganz trocken nach Hause. Und darum ist es jedes Mal das Gebet unserer Beter vor dem Gottesdienst, dass wir etwas von Gott bekommen. Da bin ich überzeugt, da wird gebetet dafür, dass du und ich ein Stück Wasser mitnehmen, die unseren Gaumen befeuchtet, in uns Leben bringt, dass unser Gefäß voll wird und überfließt. Dass wir trinken dürfen von diesem Baum, von dieser Quelle, essen dürfen von diesem Baum und von dieser Quelle, die lebendiges Wasser bringt. Und in Vers 14 hier im Text sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Also nicht einfach nur, jetzt gibt er dir ein bisschen und dann am nächsten Sonntag wieder, sondern er gibt dir von Anfang an eine Quelle, die immer übersprudelt. Die reicht bis ins ewige Leben. Ist es Liebe? Ist es sein Geist? Ich sage beides dasselbe. Sein Geist in dir, in uns. Quelle des Lebens. Ohne seinen Geist lebt nichts. Ohne seinen Geist kein Leben. Ist es Christus? Kein Unterschied. Er gibt sich dir ganz selbst. Gott gibt sich in dich hinein. Und Menschen begegnen, sie begegnet diesem Messias, ein Mensch erzählt davon, andere beginnen zu glauben und sie nehmen diesen Christus in sich auf, diesen Geist der Wahrheit, der Liebe, der Freude, des Friedens, dieses lebendige Wasser. Wenn wir Christus begegnen, dann kann uns geschehen, was der Psalmist schon wusste. Und ich habe diesen Psalm euch leider nicht aufgeschrieben, aber ich lese ihn euch vor. Schon der Psalmist von Psalm 147 wusste, dass Gott unsere Herzen heilt, dass er uns sieht, dass er alles sieht, dass er sogar den Sternen die Namen gegeben hat und dass er die Rechtlosen wieder aufrichtet. Ich lese, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er hat die Sterne alle gezählt und nennt sie alle mit Namen. Groß ist der Herr, gewaltig seine Kraft, unermesslich sein Verstand. Den Rechtlosen richtet er auf, doch Gottlose schmettet er hin. So ist Gott, der dir begegnet, der alles weiß, alles kennt und zu dir und mir zu uns kommt. Halleluja. Amen. Ich habe dir auf dem Flyer hier ein Gebet aufgeschrieben und du darfst mitlesen. Und wir lesen das, ich lese das kurz vor und dann ganz am Schluss vom Gottesdienst beten wir das, also bist du eingeladen, dies mitzubeten. Ich habe dieses Gebet aufgeschrieben, formuliert aus diesen Gedanken, aus diesen vier Gedanken. Zum einen, dass Gott uns sieht, unseren Schmerz sieht, dass Gott sieht und er schafft Begegnung durch seinen Geist und Gott sieht und spricht an, dass wir die gute Nachricht weitererzählen und Gott sieht und ein Mensch erzählt davon und sie werden glauben. Die Menschen werden zum Glauben kommen, auch in deinem und meinem Umfeld. Und dieses Gebet lese ich jetzt nun vor. Himmlischer Vater, du siehst mich. Du siehst meinen Schmerz, meine Ängste und Zweifel. Du siehst meine Freude, meine Errungenschaften und vermeintlichen Sicherheiten. Jesus Christus, du siehst mich. Du bist gekommen, um mich zu heilen. Du bist mir so nah, auch wenn meine Augen dich nicht sehen können. Ich öffne mein Herz und bitte dich, schenke mir die Klarheit und die innere Ruhe, um deine Gegenwart zu spüren und dir zu begegnen. Denn du bist da durch deinen Geist, um mich aufzurichten. Öffne meine Augen und Ohren, meinen Geist für das, was du mir heute sagen möchtest. Lass mich dich in der Bibel und in der Predigt erkennen. Öffne mir die Augen für deine Wahrheit durch deinen Geist. Zeige mir deine Spuren in meinem Alltag und lass mich deine Liebe in der Welt erkennen. Zeige mir, wo du am Werk bist und lass mich mitwirken. Danke, dass du mich siehst und dich mir zeigst, damit ich glauben kann. Lass mich anderen erzählen, was du mir heute gezeigt hast, damit auch sie glauben und erkennen, dass du sie siehst und ihr Herz heilen willst. Und wenn du dann sagst, ja, das will ich, so sei es, dann sagst du dann am Schluss auch noch ein Amen. Aber zuerst hören wir das Lied noch einmal, du siehst die Wunden. Und in diesem Lied von Danny Platt, das ist ein Lied, das Danny Platt selbst geschrieben hat, da lassen wir los, weil Gott unsere Schmerzen sieht und es wäre schlimm, du würdest nach Hause gehen und du hättest noch etwas, das Not tut oder schwierig ist. Und wenn das aber so sein sollte, dann ist Dorothea, dann ist ein Stefan Schürp, dann bin ich, dann sind andere Seelsorger da. Wir haben eine Liste von Seelsorgern, auch außerhalb unserer Gemeinde. Manchmal ist geteiltes Leid, halbes Leid oder sogar ganz aufgehoben. Und es tut gut, miteinander unterwegs zu sein. Herzliches Angebot auch dazu.
Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Siehst die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Hier wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du. Die Wunden und heilst mein Herz. Beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Dein Lob steigt wie auf Flügeln auf und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du.
In me.
Ruth hat mir so nebenbei erzählt, dass sie in ihrer Not genau dieses Lied auch gesungen hat. Weil Gott sieht. Er sieht dich, er sieht mich, er weiß, wie es uns geht. Er sieht uns. Amen. Ich lade uns ein zu beten miteinander und vielleicht tut es dir gut aufzustehen. Wir beten. Himmlischer Vater, du siehst mich. Du siehst meinen Schmerz, meine Ängste und Zweifel. Du siehst meine Freude, meine Errungenschaften und vermeintlichen Sicherheiten. Jesus Christus, du siehst mich. Du bist gekommen, um mich zu heilen. Du bist mir so nah, auch weil meine Augen dich nicht sehen können. Ich öffne mein Herz und bitte dich, schenke mir die Klarheit und die innere Ruhe, um deine Gegenwart zu spüren und dir zu begegnen. Denn du bist da durch deinen Geist, um mich aufzurichten. Öffne meine Augen und Ohren, meinen Geist für das, was du mir heute sagen möchtest. Lass mich dich in der Bibel und in der Predigt erkennen. Öffne mir die Augen für deine Wahrheit durch deinen Geist. Zeige mir deine Spuren in meinem Alltag und lass mich deine Liebe in der Welt erkennen. Zeige mir, wo du am Werk bist und lass mich mitwirken. Danke, dass du mich siehst und dich mir zeigst, damit ich glauben kann. Lass mich anderen erzählen, was du mir heute gezeigt hast, damit auch sie glauben und erkennen, dass du sie siehst und ihr Herz heilen willst. Amen.